Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Ich sage das ganz offen und ich glaube auch dran. Wir können zweistellig werden. Vielleicht sogar deutlich zweistellig.
Georg Mayer, SPD-Spitzenkandidat für die Thüringer Landtagswahl. Sein Ziel ist ambitionierter, als es klingt. Mehrfach hat die Thüringer SPD bei Wahlen nur 7 bis 8% bekommen. In Sachsen sieht es ähnlich aus.
Das heißt ja, dass die SPD letztendlich darum kämpft, überhaupt noch in die Landtage einzuziehen. Und das ist nicht in jedem Bundesland so. Aber es beschreibt sehr gut die sehr spezifische Geschichte der letzten 35 Jahre, die die Partei durchlaufen hat.
Thomas Krüger, einst Bürgerrechtler in der DDR und 1989 Mitbegründer der Sozialdemokratischen Partei, die kurz darauf der SPD beitrat. Jetzt schwindet ihr Zuspruch. Für ihre Mandatsträger wird das auch emotional.
Kurz und knapp gesagt, schmerzlich, weil man hat sich die Jahre eingesetzt. Wir haben ja auch was geschafft. Und wenn dann ein Ergebnis eben so ausfällt, dass man eben nicht mehr dabei ist, ja, es ist halt einfach traurig.
Annette Feike, bis vor kurzem SPD-Kreistagsabgeordnete in Thüringen. In Brandenburg steht die Partei besser da. Mit 26,5% wurde sie dort stärkste Kraft bei der Landtagswahl 2019, holte sogar knapp 30% bei der Bundestagswahl 2 Jahre später. Nur die letzten Europa- und Kommunalwahlen trüben das Bild mit 12 bis 16%.
SPD in Ostdeutschland. Niedergang einer Volkspartei. Ein Feature von Frank Trescher.
Jakobsdorf bei Frankfurt-Oder. Dorffest am Samstag nach den Kommunal- und Europawahlen im Juni. Auf der großen Wiese hinter der Freiwilligen Feuerwehr sind historische Feuerwehrautos und Traktoren ausgestellt. Es gibt Gegrilltes an Imbissständen und Bier vom Fass. Einwohnerinnen bieten Kaffee und selbstgebackenen Kuchen an.
Holger, holst du die alle mal ein Zelt?
Im neuen Festzelt der Gemeinde sind Aufführungen der Kindertanzgruppen des Karnevalsvereins zu sehen. Unter den Gästen der Mann, der den Förderscheck über knapp 15.000 Euro für das Festzelt überreicht, Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke.
Ich bin heute endlich mal hergekommen.
Er ist erst der dritte Ministerpräsident seit 1990. Wie seine Vorgänger gehört auch er der SPD an. Für Ostdeutschland ist das außergewöhnlich. Und zu verdanken sei es der inhaltlichen Ausrichtung der Brandenburger SPD, meint Dietmar Woidke.
Wir sind hier eine andere Sorte Mäuse in Brandenburg. Und wenn mein Landesverband beschrieben wird als konservativ pragmatisch, dann ist das für mich nicht ein Tadel, sondern ein hohes Lob, weil damit verbunden ist, dass wir wirklich versuchen, die Probleme zu lösen.
Aber selbst für die Verhältnisse der Brandenburger SPD verheißen die Umfragen Unerfreuliches. Seit Monaten pendelt die Partei um die 20%, als zweitstärkste Kraft nach der AfD. In Brandenburg ein rechtsextremistischer Verdachtsfall laut Verfassungsschutz.
Und der Osten, der tickt wie auch schon bei anderen Wahlen, bei dieser Europawahl anders.
Bei den Europawahlen liegen laut Hochrechnungen Union und AfD auf den Plätzen 1 und 2.
Die AfD legte deutlich zu. Linke, SPD, Grüne und FDP erlitten teils deutliche Verluste.
Die AfD ist erstmals klare Siegerin bei den Brandenburger Kommunalwahlen.
Seit Ende des Kaiserreichs vor über 100 Jahren war die SPD bei Reichs-, Bundes- und Landtagswahlen entweder stärkste oder zweitstärkste Kraft. Von Ausnahmen gegen Ende der Weimarer Republik abgesehen, änderte sich das ab 1999. Bei Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen wurde die SPD jeweils nur noch drittstärkste Kraft. Mittlerweile ist sie auf Rang 4 in Thüringen und Rang 5 in Sachsen abgestiegen. Der SPD-Politiker und frühere DDR-Bürgerrechtler Thomas Krüger.
Man denkt immer, es muss doch jetzt langsam sozusagen vorbei sein mit der Spirale nach unten. Und es geht aber immer noch heftiger. Und das ist natürlich sozusagen eine große, wie soll ich sagen, ein Schrecken, den man bekommt. Das kann doch wohl nicht wahr sein.
Wesentliche Ursache dafür, laut Thomas Krüger, die Erfahrungen vieler Ostdeutscher nach 1990. Nach der Euphorie über das Ende der SED-Diktatur folgte Ernüchterung angesichts von Deindustrialisierung und Massenarbeitslosigkeit.
Und diese Transformationsgeschichte hat die SPD, wie alle anderen Parteien, die als Westparteien identifiziert worden sind, nicht konstruktiv erlebt, sondern in Form von einem tiefen Misstrauen, was ihr entgegengebracht worden ist. Das hat mit diesen Erfahrungen Anfang der 90er Jahre zu tun, als 75% der Leute ihren Job verloren haben und 80% nochmal auf die Schulbank mussten. Also man sich kollektiv als Bürger zweiter Klasse erfahren hat.
Trotzdem stellt die SPD seit 34 Jahren den Brandenburger Ministerpräsidenten. Nach Manfred Stolpe mit 12 Jahren Amtszeit und Matthias Platzeck mit 11 Jahren amtiert mit Dietmar Woidke seit auch schon wieder 11 Jahren nun die dritte landesväterliche Integrationsfigur. Aufbauhilfe aus Brandenburgs Partnerland, der damaligen SPD-Hochburg Nordrhein-Westfalen, habe den Unterschied gemacht.
Die sind mit ziemlichem Engagement auch eingestiegen und haben vor allem auf der Ebene der Regierungspraxis sehr viel Support und Unterstützung gegeben. Das ist in den anderen Bundesländern ja am Anfang nicht so realisiert worden, weil die SPD in Sachsen, in Thüringen, in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern zunächst nicht in der Regierungsverantwortung oder eher als Juniorpartner dabei war. Und da ist sozusagen in Brandenburg einfach eine andere, stabilere Infrastruktur entstanden.
Ende der 90er Jahre reichte das sogar für eine SPD-Alleinregierung. Mit praktisch allen demokratischen Kräften hat die Brandenburger SPD schon Regierungen gebildet. Deutschlands erste Ampelkoalition von 1990 bis 1994, mehrere Koalitionen mit der CDU in den 2000er Jahren und anschließend mit der Linken. Zwar hat auch Brandenburgs SPD Federn gelassen. 2019 war sie mit 26% nicht mal mehr halb so stark wie zu ihren besten Zeiten. Aber sie blieb die stärkste Partei. Bei der Europawahl erzielte die SPD in Brandenburg allerdings nur noch 13%, als drittstärkste Kraft nach AfD und CDU. Ministerpräsident und Spitzenkandidat Dietmar Woidke.
Die Europawahlen waren durch Bundespolitik massiv beeinflusst, über 50% nach allem, was ich weiß. Der Menschen haben entsprechend der Bundespolitik abgestimmt. Wir werden bei der Landtagswahl eine andere Situation haben. Wir haben eine andere Ebene. Wir werden andere Themen haben. Wir haben andere Personen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die SPD Brandenburg diese Landtagswahl gewinnen wird.
Umfragen prognostizieren aber seit Monaten einen Sieg der AfD. Ein Freitagnachmittag im Juli in Thüringen, im Kurort Bad Tabarz in der Nähe von Gotha. Was hier nach Rollkoffer klingt, sind Bretter mit tatsächlich Kofferroll. Der SPD-Landesgeschäftsführer zieht sie hinter sich her. Als er die Kreuzung vor der Sparkasse erreicht, klappt er sie auseinander. Und fertig ist der SPD-Wahlkampfstand. Da kommt auch schon Georg Mayer, Vizeministerpräsident und Innenminister. Er würde im September gern Regierungschef werden. Hier ist sein Wahlkreis. Viele kennen ihn persönlich.
Das Thema Rente ist eines, was einfach die Leute umtreibt. Und generell natürlich die wirtschaftliche Entwicklung. Auch wie geht's mit dem Handwerk weiter?
500 Euro Weihnachtsgeld für Rentner steht auf den SPD-Werbeflyern. Die Idee, Empfänger einer Grundrente sollen eine zusätzliche Rentenzahlung erhalten, ähnlich wie in der Schweiz und Polen. Das kommt gut an in einem Bundesland, in dem mehr als ein Drittel Rentner sind.
Ich finde, was er gesagt hat, hat Hand und Fuß. Das ist sehr wichtig.
Wird die Begegnung irgendwas an Ihrer Wahlentscheidung bei der Landtagswahl beeinflussen?
Darüber werde ich mir, bis es soweit ist, noch intensiv Gedanken machen.
Er war mal bei uns und da wollte zu meinem Sohn und er war nicht da. Und da haben wir zwei ganz gemütlich auf den Hof gesessen. Und ich finde, das ist ein sehr netter Mensch.
Es sind Leute vorbeigekommen, die ich natürlich auch kenne. Also Bäckermeister, der hier was aufbauen will, der aber sagt, wie soll das funktionieren, wenn ich doch keinen Nachwuchs habe, keine Fachkräfte, die ich brauche. Wie kompliziert ist es jetzt zum Beispiel auch jemand aus dem Ausland hier, sag ich mal, als Fachkraft auszubilden? Die bürokratischen Hemmnisse sind da. Also das sind all die Themen, die bei mir auf der Agenda stehen.
Ob er damit Erfolg hat, wird sich am 1. September zeigen. Bei der letzten Landtagswahl erhielt die SPD nur 8,2%. Aktuelle Wahlumfragen bescheinigen ihr seit Monaten 6-9%. Trübe Aussichten für die Partei, die am Wahlkampfstand mitunter auch den Zorn Einzelner erfährt.
Stimmt ja nicht. Zählt es mal, lügt es doch nicht, das Volk ein. Das stimmt überhaupt nicht, was Sie erzählen.
Aber Sie wissen es besser.
Auf jeden Fall. Wenn Sie eins und eins zusammenzählen würden, dann würden Sie wissen, wer es ist.
Wer war es denn? Aber
Stock, zählen Sie doch selber mal. Ich denke, Sie sind intelligent. Dann zählen Sie doch mal eins und eins zusammen.
29% war das beste Ergebnis, das die SPD in Thüringen bislang erzielte. Vor 30 Jahren. 1994 reichte das, um Regierungspartei zu werden, als Juniorpartnerin der CDU unter Bernhard Vogel.
Die Große Koalition unter Bernhard Vogel hatte schon gute Noten in der öffentlichen Wahrnehmung. Und ich glaube, die meisten waren der Meinung, es wäre gut, wenn man das fortsetzt. Die SPD hat das in Frage gestellt.
Sagt Christoph Matschi, seinerzeit Bundestagsabgeordneter und Landesvorstandsmitglied der Thüringer SPD und lange Zeit einer ihrer maßgeblichen Köpfe. Angesichts der immer stärker werdenden PDS, Vorgängerin der Partei Die Linke, debattierte die SPD die Koalitionsfrage öffentlich. Bei der Landtagswahl 1999 holte die CDU eine absolute Mehrheit. Die SPD stürzte ab auf 18,5% und Platz 3 in der Wählergunst, ging in die Opposition und sollte dort 15 Jahre bleiben. An der SPD vorbeigezogen mit 21% war die PDS mit einer Spitzenkandidatin, die vor 1989 mal Parteisekretärin in einem volkseigenen Betrieb war. Mit dieser PDS zu koalieren, kam für Christoph Matschi, mehrfacher Spitzenkandidat, nicht in Frage. Wie Thomas Krüger war auch er vor 1989 in der DDR-Bürgerrechtsbewegung aktiv und riskierte ständig Repressalien. Nach der Wende standen Sozialdemokraten wie er nun vor der Frage, mit den politischen Erben ihrer einstigen Unterdrücker zusammenzuarbeiten.
Meine Position war, dass die Linke, die quasi ja die alte SED repräsentiert hat, nicht schon wieder in Regierungsverantwortung kommen sollte. Aber der zweite Grund eben auch die gute Arbeit der Großen Koalition mit Gerd Schuchardt für die SPD und Bernhard Vogel für die Union.
Gegner dieser Position hatten den Einwand:
Es muss zwischen den großen politischen Lagern Alternativen geben. Also wenn Union und SPD eine große Koalition machen, dann fehlen die Alternativen im politischen System. Das war eine Debattenlinie. Dazu kam, dass der Spitzenkandidat, der 1999 angetreten ist, ja aus dem Westen gekommen ist, aus dem Saarland, und auch da ein anderes politisches Verhältnis zur SED-Nachfolgepartei hatte. Der war da einfach offener in der Frage.
Doch über die Frage einer Koalition mit Linksaußen sollte die SPD weitere 10 Jahre streiten.
Dieser Streit, wie hältst du es mit der Linken, der ist innerhalb der SPD intensiv immer wieder ausgetragen worden und hat natürlich dazu geführt, dass das Bild der SPD nicht besonders gut war, sondern man hat von außen wahrgenommen, die wissen gar nicht, in welche Richtung sie eigentlich wollen. Und das ist immer ja ein Klotz am Bein gewesen, was Wahlerfolge angeht.
2004 ging es für die SPD noch weiter bergab, auch wegen der Agenda-Reformen unter SPD-Kanzler Gerhard Schröder. Zwischen einer weiterhin allein regierenden CDU und einer immer stärker werdenden PDS geriet die SPD dauerhaft ins Hintertreffen und fordert dennoch 2009 das Ministerpräsidentenamt. Dabei hatte die Linke 27% geholt und die SPD nur 18,5. Die Überlegung hinter der sonderbaren Forderung:
Wenn wir eine Koalition eingehen, in der die Linke den Ministerpräsidenten stellt, wird die SPD sehr schnell marginalisiert. Wenn ein linker Ministerpräsident die sozialdemokratischen Themen mit abdeckt und landesväterlich auftritt, dann ist wenig Platz noch für die SPD. Und das war der Grund, weshalb ich gesagt habe, ich will eine solche Konstellation nicht, jedenfalls nicht mit mir in der Verantwortung.
Auch die erneute Koalition mit der CDU von 2009 bis 2014 schwächte die SPD weiter. Auf 12,4%. Erst jetzt war sie bereit, mit Bodo Ramelow einen Ministerpräsidenten der Linken zu akzeptieren. Der allerdings ließ Matschis Befürchtung wahr werden. Bei der Wahl 2019 schrumpfte die SPD auf nur noch 8,2%. Erstmals nur Platz 4. Obendrein verlor Rot-Rot-Grün die Mehrheit. Aber es kam auch keine neue Mehrheit zustande wegen der 2019 doppelt so starken AfD. Linke, SPD und Grüne strebten eine Minderheitsregierung an. Und das Scheitern bei diesem Versuch, der den FDP-Mann Thomas Kemmerich für ein paar Tage ins Ministerpräsidentenamt beförderte und ein politisches Beben weit über Deutschland hinaus auslöste, nutzte der SPD ebenfalls nicht. Sie schmierte auf 6% in den Umfragen ab. Die Linke hingegen stand nach dem Vorfall zeitweise bei 40%. Schleiz im Saale-Orla-Kreis, südöstliches Thüringen. Bei den Kreistagswahlen erzielte die SPD hier eines ihrer schlechtesten Ergebnisse landesweit, 4,7%.
Die Menschen trennen auch nicht, was ist Bundespolitik, was ist Landespolitik, was ist Kommunalpolitik. Das ist schon mal die erste Hürde, die jeder zu nehmen hat.
Meint Annette Falke, die ihr SPD-Kreistagsmandat im Mai verlor.
Das sind zum Beispiel Sachen, wo wir uns auch hier unten in der kommunalen Ebene fragen, haben wir keine anderen Probleme in unserem Land?
Sagt Jürgen Klimke, SPD-Kreisvorsitzender im Saale-Orla-Kreis. Er meint, Vorhaben wie das Selbstbestimmungsgesetz, also die Möglichkeit für Transmenschen, ihren Geschlechtseintrag im Ausweis zu ändern.
Wir haben manchmal das Gefühl, dass Nebenthemen für sicherlich eine Gruppe von Menschen, die mehr Beachtung verdienen, aber dass diese Themen so hochgespielt werden, können auch das Gendern nehmen beispielsweise, also was unsere Sprache ja verändert.
Im Saale-Orla-Kreis trat die SPD an mit einer sogenannten offenen Liste, zusammen mit dem lokalen Wahlbündnis Um uns, damit sie überhaupt genug geeignete Kandidaten findet.
Weil es eine ganze Reihe von guten Leuten gibt, die sich für die Region engagieren wollen, die Ideen einbringen, die aber nicht Parteimitglied werden wollen. Und das ist eine Sache, die also ich persönlich in vielen Gesprächen vor der Wahl auch erlebt habe, dass also Leute sich gern einbringen möchten, die auch der SPD nahestehen, also die den Grundwerten der SPD nahestehen, aber sich eben parteilich nicht binden wollen.
Dabei könnte der Weg für die SPD in die Staatskanzlei gerade über die Kommunen führen, meint der SPD-Politiker und frühere DDR-Bürgerrechtler Thomas Krüger.
Das Entscheidende ist, dass man die Positionierung der SPD in der Landespolitik stärker von dem Aufbau kommunalpolitisch engagierter Leute her denkt und da sozusagen mehr Erfahrung und Kredibilität in den Kommunen versucht zu gewinnen. Das ist auch eine Erfahrung, die die SPD im Westen Deutschlands gemacht hat, um in the long run so ein Land wie Niedersachsen auf seine Seite zu ziehen. Oder das Saarland ist genauso ein langer Weg gewesen, der eben über die Kommunen, über kommunalpolitische Mandate dazu geführt hat, dass dort Ressourcen aufgebaut sind, die auf Vertrauen stoßen.
So einer Strategie steht allerdings eine wenig beachtete Entwicklung entgegen, die in den letzten Jahrzehnten langsam, aber stetig stärker geworden ist, der Aufstieg lokaler Wählerbündnisse. Dazu zurück nach Bad Tabarz. In dem freundlich herausgeputzten Thüringer Kurort bei Gotha lag die SPD bei der Kreistagswahl im Mai ganz vorn in der Wählergunst, wurde mit 26,5% stärkste Kraft. Und auch im Kreis steht sie mit 23% relativ gut da. Aber im Gemeinderat von Bad Tabarz ist sie nicht vertreten. Ebenso wenig CDU, Linke, Grüne und auch nicht die AfD. In Bad Tabarz sind alle Gemeinderatssitze von der Freien Wählergruppe FWG besetzt, die übrigens rein gar nichts mit der Partei Freie Wähler zu tun hat. Die FWG-Gemeinderäte Tobias Guckuck, Unternehmer, und Franziska Hellmann, Sozialkundelehrerin, beide um die 40. Sie wurde dieses Jahr neu in den Gemeinderat gewählt, er war schon 2014 dabei. Damals eroberte die FWG aus dem Stand eine Zweidrittelmehrheit und ist seit 2019 die einzige Fraktion.
Mir war es halt wichtig, wenn ich da mitmache, dass ich wirklich nach meinem Verstand und nach meiner Sachkenntnis entscheiden kann, ja, und nicht irgendwas abnicken muss, nur weil es irgendein Fraktionszwang so vorschreibt.
Deswegen glaube ich, dass es schon wichtig ist, dass man sich wie bei uns beispielsweise frei von politischen Vorstellungen, von politischen Ideen einfach hier auch bewegen kann im Sinne der Verantwortung für den Ort.
Jürgen Klimke von der SPD im Saale-Orla-Kreis kennt diesen Einwand.
Ich kann solche Bedenken für Außenstehende nachvollziehen. Wenn ich aber selbst auf die SPD schaue, also Parteidisziplin in dem Sinne, wie sich das manche vielleicht vorstellen, kenne ich in der SPD nicht. Viele denken ja dann auch, wenn ich jetzt auf der Liste einer Partei bin, dann muss ich mit dieser Liste mitstimmen, auch wenn ich nicht will oder wenn ich es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren kann. Aber was viele eben nicht wissen, dieser sogenannte Fraktionszwang, der ist ja auf der kommunalen Ebene aufgehoben. Das heißt, er ist sogar untersagt, den gibt es nicht.
Franziska Hellmann überzeugt das nicht.
Ich glaube, dass es egal, auf welcher politischen Ebene wir uns bewegen, immer eine gewisse Art von Fraktionszwang gibt. Egal, ob das auf Bundes-, Landes- oder auf kommunaler Ebene ist. Und es gibt immer politisch einflussreiche Positionen, die maßgeblich dafür Verantwortung auch übernehmen müssen und das aber auch vorgeben, in welche Richtung geht denn unser Verständnis von Politik.
Streit zwischen politischen Parteien, wie es ihn in der Gemeindevertretung von Bad Tabarz noch bis 2014 gab, haben die beiden oft als unproduktiv erlebt. Durch die FWG, die auch Mitgliedern von Parteien offen steht, habe sich das geändert.
Dann ist es halt auch so, dass die Diskussionen dann hauptsächlich in den Ausschüssen halt auch stattfinden, ja, wo dann die entsprechende Fachkompetenz auch dahinter ist, wo man das alles ein bisschen genauer beleuchtet. Und dadurch macht die Arbeit im Gemeinderat auch irgendwo Spaß und es sind halt sichtbare Ergebnisse.
Parteilose in der Kommunalpolitik sind in Bad Tabarz nichts Neues.
Irgendwann in der sozialistischen Zeit habe ich mir gesagt, ich werde nie in eine Partei eintreten, weil das nicht mein Ding ist.
Franziska Hellmanns Vater Dieter. Er macht schon seit 1990 parteilos Kommunalpolitik. Er fühlt sich dem liberalen bis konservativen Wertekanon zugehörig, erzählt er. Trotzdem würde er die Parteien, die er in Bund und Land wählt, nicht im Gemeinderat vertreten wollen.
Wir haben ja eine freie Wählergemeinschaft, wo auch Parteimitglieder drin sind, die quasi trotz Parteibuch in den freien Wählergemeinschaften mitentscheiden und nach ihren, also so wie sie entscheiden möchten, können sie das tun, ohne dass sie jemanden fragen, wie machen wir so oder machen wir so. Oder wir müssen so entscheiden, weil der Vorstand hat das so entschieden, dass wir so abstimmen müssen. Das gibt es bei uns nicht. Und seitdem wir diese freien Wählergemeinschaft haben, funktioniert das bei uns im Ort sehr gut.
Ortswechsel. Saalburg-Ebersdorf im Saale-Orla-Kreis. Hier hat das erst vor wenigen Monaten gegründete Wählerbündnis Zukunft Saalburg-Ebersdorf, ZSE, bei der Kommunalwahl aus dem Stand gut 2/3 der Sitze im Gemeinderat erobert. Michael Pöhlmann, Beamter im Ruhestand, hat ZSE mitgegründet.
Es geht doch hier um Sachthemen, es geht um Personen und es kann nicht darunter leiden, dass die Parteien so einen schlechten Ruf haben. Egal, jetzt ohne konkret zu werden, aber da wird was vorgelebt und beim Bürger kommt nichts an. Und diese Parteiverdrossenheit aufzufangen, haben wir gesagt, ist für uns auch ein günstiger Startpunkt. Wir können sagen, wir fangen parteiunabhängig an mit vielen jungen Leuten.
Es gab natürlich auch eine gewisse Vorgeschichte.
Ergänzt Pöhlmanns Mitstreiter Mario Karl, Güterbahnunternehmer.
Es gab hier im Ort eine sehr, sehr lange Diskussion darüber, ob der Bürgermeister künftig hauptamtlich oder ehrenamtlich sein soll. Und die Mehrheit der Bevölkerung war der Meinung, dass die Stadt von dieser Größe einen hauptamtlichen Bürgermeister braucht. Und eine der Fraktionen, die stark im Stadtrat vertreten waren, hat sich eben da dagegen gestellt. Und ich denke, das hat auch viele dazu bewegt, zu sagen, wir machen das unabhängig.
Auch für die beiden käme ein Eintritt in eine Partei, die sie in Landtag oder Bundestag wählen, nicht in Frage.
Es gab erkennbar keinen Mehrwert, als Parteimitglied das Gleiche zu vertreten, was ich auch als Person vertreten kann. Es geht um Sachthemen.
Gruppierungen wie die FWG in Bad Tabberz und Zukunft Saalburg-Ebersdorf gehören zu den Sonstigen. Schleichend sind sie in den ostdeutschen Bundesländern zu einem Machtfaktor geworden. In Thüringen waren Sonstige bei den letzten Gemeinderatswahlen mit 46% stärkste Kraft. Vor 30 Jahren waren sie nur halb so stark. Bad Tabberz und Saalburg-Ebersdorf stehen beispielhaft für die Verhältnisse in aktuell 411 der 599 Thüringer Gemeindeparlamente. In ihnen kommen überregional bekannte Parteien zusammen, bestenfalls auf knapp unter 50%, sofern sie überhaupt vertreten sind. Solche Gemeinden haben nur wenige hundert bis ein paar tausend Einwohner. Doch in Summe lebt gut ein Fünftel der Thüringer in Gemeinden mit solchen Mehrheitsverhältnissen. Noch einmal ins brandenburgische Jakobsdorf. Auch in Brandenburg sind die Sonstigen stärkste Kraft in den Gemeindevertretungen, von 36,6 auf 39,2% gestiegen, was bedeutet, in etwa zwei Drittel der 413 Brandenburger Gemeindeparlamente liegen überregional bekannte Parteien zusammen unter 50% oder sind dort gar nicht vertreten. In Jakobsdorf gibt es eine CDU-Fraktion mit 7,6% Stimmenanteil, die kleinste Fraktion. Die SPD verschwand bei der Kommunalwahl am 9. Juni, weil ihr bisheriger Vertreter aus Altersgründen nicht wieder antrat und keinen Nachfolger fand. Dafür sind gleich fünf lokale Wählerbündnisse in der Gemeindevertretung, darunter die Wählergruppe für alle Ortsteile der Gemeinde Jakobsdorf. Deren Sprecher, der Agrochemiker und langjährige Amtsdirektor Peter Stumm, war früher mal in der SPD. 1990 war er eingetreten, auch aus Familientradition.
Meine Eltern waren entweder Bauern oder Arbeiter, früher in Leipzig, meine Mutter. Und die Familie meiner Mutter im Vorfeld, die war SPD-mäßig gebunden.
Nach 20 Jahren entfremdete er sich von der Partei. Das hat mit der Oberschule in Jakobsdorfs Nachbargemeinde Briesen zu tun. Briesen gehört wie Jakobsdorf zur gleichen Amtsverwaltung, die Peter Stumm einst leitete. Um die Schule zu erhalten, musste die Gemeinde sie auf eigene Kosten als Privatschule finanzieren, so berichtet er.
Da haben wir den Rücken halt des staatlichen Schulamts in keinster Weise gespürt. Ja, und das ist dann schon alles bedenklich. Und welche Partei stand im Bildungsministerium in der Verantwortung? Naja.
Es war die SPD. Die Gemeinde schaffte es, die Schule zu erhalten. Und Amtsdirektor Stumm lernte, es lassen sich Dinge auch ohne die Hilfe einer großen Partei bewegen, und verließ die SPD. Eine Erfahrung, die viele lokale Wählerinitiativen gemacht haben. Sie können einiges bewegen, auch ohne eine Partei im Hintergrund.
Ja, diese Erfahrung kann man in den Kommunen machen, sozusagen in kleinen Einheiten, aber spätestens auf der Landtagsebene geht das eben nicht mehr.
Sagt Thomas Krüger, Mitbegründer der Sozialdemokraten in der DDR und heute Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung.
Die Erfahrung, die man sammelt, es geht auch ohne Parteien, hat keine Entsprechung auf der bundespolitischen, der europapolitischen und der landespolitischen Ebene.
In Jakobsdorf ist das Peter Stumm auch aufgefallen. Darum hat er sich mit seiner Wählergruppe voriges Jahr der Partei Freie Wähler angeschlossen.
Wir wollen nutzen die Expertise von dieser Truppe für unseren Ort. Uns fehlen Insider-Informationen zu allen möglichen Gesetzesentwicklungen und Ähnlichen und auch Kontakte. Und über den Weg denken wir, dass es sinnvoll ist, entsprechende Kontakte zu haben und die Expertise der anderen Kollegen mitzunutzen, um eben in Jakobsdorf effektiv arbeiten zu können. Die Einflussnahme von oben nach unten ist nicht so wie bei den anderen Parteien.
Dienstleisterfunktion für lokale Wählergruppen, ein Zukunftsmodell für Parteien? Fest steht jedenfalls, die Wählergruppen werden dort stark, wo die großen Parteien nichts mehr ausrichten können und die Wähler nichts mehr von ihnen wollen.
Wenn man sich jetzt die Ergebnisse der Kommunalwahlen 2024 anschaut, sieht man auch, dass in Sachsen die Wählervereinigungen auf Gemeindeebene die stärkste Kraft sind, wohingegen die etablierten Parteien nur eine sehr geringe Rolle spielen.
Amelie Feuerer vom Else-Frenkel-Brunswick-Institut an der Uni Leipzig.
Meistens hängt eine Wahl von Wählervereinigungen und auch das Engagement in Wählervereinigungen hängt meistens damit zusammen, dass es sich dabei um Gemeinden handelt, die eher infrastrukturschwach sind.
Nur in 145 von mehr als 400 sächsischen Gemeinderäten gibt es noch SPD-Mitglieder, also in weniger als der Hälfte der Kleinstädte und Dörfer. Amelie Feuerer gehört zu einer Forschungsgruppe von Politologen, die statistische Zusammenhänge von sächsischen Wahlergebnissen und regionalen Wirtschaftsdaten untersucht hat. Ein Ergebnis?
Wir können auf jeden Fall sagen, dass das auf ein Zentrum-Peripherie-Gefälle hinweist. Menschen, die im ländlichen Raum leben und das Gefühl haben, dass auch nicht genügend Infrastruktur da ist für das tägliche Leben, für den täglichen Bedarf. Also dass Apotheken, Grundschulen, Supermärkte fehlen, dass diese Menschen sich dann eher repräsentiert fühlen von Wählervereinigungen und weniger von den etablierten Parteien. Und das hängt wiederum damit zusammen, dass Wählervereinigungen sich eben natürlich lokalpolitisch auch dafür einsetzen, dass sachpolitische Entscheidungen getroffen werden und dass beispielsweise infrastrukturelle Probleme gelöst werden.
Ein weiterer Grund sind die Kommunalverfassungen mancher Bundesländer, die die Entstehung lokaler Wählerbündnisse begünstigen, etwa durch eine starke Stellung des Bürgermeisters. Das gilt für alle ostdeutschen Länder.
Das Phänomen ist wirklich gravierend,
sagt SPD-Politiker Thomas Krüger.
Es ist nicht mal mehr die Identifizierung mit Parteien, sondern schon sozusagen das Verhältnis zu Listen ist sozusagen sehr volatil geworden. Stattdessen dominieren sowas wie klassische Vereine, Sportvereine. In bestimmten Gemeindevertretungen ist die Freiwillige Feuerwehr mit einer über 50-prozentigen Mehrheit eingezogen. Also man sieht sozusagen, dass das Misstrauen in die institutionelle Verfasstheit von Demokratie relativ groß ist und der Partei oder den Parteien es nicht gelingt, aus den immer noch politisch engagierten Leuten eben politischen Nachwuchs zu generieren.
Für Sachsen hat die Leipziger Forschungsgruppe auch untersucht, wie in Gemeinden mit starken lokalen Wählergruppen die Landtagswahlergebnisse ausfallen und einen bemerkenswerten statistischen Zusammenhang entdeckt.
In unserer Analyse zum Beispiel haben wir dann herausgefunden, dass es einen positiven Zusammenhang gibt zwischen den Ergebnissen der Wählervereinigung bei den Gemeinderatswahlen und dem AfD-Zweitstimmenanteil bei der Landtagswahl. Das bedeutet, dass wir beobachtet haben, dass die AfD bei der sächsischen Landtagswahl 2019 dort stärker war, wo Wählervereinigungen während der Gemeinderatswahlen Erfolg hatten.
Die Gründe für diesen Zusammenhang bleiben vorerst offen, zumal in Sachsen die AfD in der Mehrheit der Gemeindeparlamente vertreten ist, in Thüringen etwa aber nur in einer Minderheit, sogar in weniger Gemeindeparlamenten als die SPD. Auch im brandenburgischen Jakobsdorf sowie in Saalburg-Ebersdorf und Bad Tabarz in Thüringen gibt es keine AfD im Gemeinderat. Niemand wollte für die Partei kandidieren. Bei den Kreistags- und Europawahlen hingegen wurde die AfD in den drei Gemeinden stärkste oder zweitstärkste Kraft, erzielte zwischen 30 und knapp 40%. Doch was folgt daraus für die SPD, wenn sie im Osten wieder stärker werden will? Ist es der konservativ-pragmatische Kurs, den Dietmar Woidke vorschlägt? Christoph Matschi.
Klar, die SPD war immer dann stark, wenn sie möglichst weit in die Mitte gerückt ist. Und Menschen das Gefühl hatten, die SPD ist jetzt nicht nur eine linke Kraft, sondern sie kann die Bevölkerung in einem größeren Umfang repräsentieren. Wir erinnern uns an den Wahlkampf von Gerhard Schröder, die neue Mitte. Das ist notwendig. Wenn man Mehrheiten gewinnen will, muss man in der Mitte präsent sein und dazu muss man pragmatische Politik machen.
Anders sieht es Thomas Krüger nicht zuletzt auch angesichts eines Bündnisses Sarah Wagenknecht, das sich selbst als links-konservativ bezeichnet.
Die SPD ist nun mal eigentlich eine Partei der linken Mitte. Und da, wo die Konkurrenz stark ist, ist natürlich sozusagen das Rücken in das Zentrum und damit auf konservativere Positionen nicht automatisch sozusagen die Lösung des Problems. Schauen Sie sich die handelnden Sozialdemokraten in Thüringen und in Sachsen an. Das sind jetzt keine Protagonisten der politischen Linken in der SPD.
Gut möglich also, dass es um mehr geht als die politische Ausrichtung. Denn in vielen Gemeinden Ostdeutschlands hat die SPD ihre Basis verloren. Ist in vielen Gemeinden kaum noch präsent, also dort, wo Politik direkt erfahrbar ist. Angesichts des Erfolgs lokaler Wählergruppen dürfte es der SPD schwerfallen, das verlorene Vertrauen wiederzugewinnen.
SPD in Ostdeutschland. Niedergang einer Volkspartei. Ein Feature von Frank Trescher. Es sprachen der Autor und Barbara Becker. Ton Hermann Leppich und Christoph Richter. Regie Johanna Tirntal. Redaktion Gerhard Schröder. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.